Ressort Sport. Ein Podcast, zwei Themen, viel Wissen. Mit Lena Kesting und Niklas Bock.
Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Ressort Sport. Es ist Zeit, mal wieder ein bisschen zu, na, fachsimpeln stimmt nicht, aber so ein bisschen ins Sportgeschehen einzutauchen. Die Premier League hat wieder losgelegt letztes Wochenende und ich möchte gern, Niklas, von dir zu einem besonderen Club ein bisschen mehr wissen. Es gibt eine Netflix-Doku zum AFC Sunderland oder der AFC Sunderland, da geht schon los.
Association Football Club, also der.
Die.
Oder die Association Football Club, der Association Football Club.
Das ist bei italienischen Clubs auch häufig so, dass man da überlegt, wie ist denn das jetzt noch? Also wie auch immer, Sunderland. Ich möchte die Geschichte von Sunderland wissen, weil Netflix hat eine Doku oder einen Film dazu gemacht, den ich noch nicht gesehen habe. Und ich frage mich so ein bisschen, warum?
Ja, also Sunderland ist im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Hingucker. Genau deswegen. Also ich weiß nicht, ob der Verein wirklich in aller Munde wäre, wenn nicht Netflix irgendwann mal gesagt hätte, yo, wir machen eine Doku über Sunderland und wir nennen das Sunderland Till I Die. So hieß diese Doku, die dann letztendlich über 3 Staffeln produziert wurde.
Ah, eine Doku-Serie sogar. Mhm. Siehst du, so genau habe ich hingeguckt.
Also das ging über ein paar Jahre hinweg. Und warum und wieso die jetzt Sunderland ausgewählt haben, da ranken sich so ein paar Mythen drum. Es gab damals einen Investor, der den Verein gekauft hatte. Das ist ja in vor allen Dingen England gang und gäbe, dass die Vereine so Clubbesitzer haben. Es sind Familiendynastien, Unternehmer, Investoren, Oligarchen, wie auch immer. Und da sagt man, dass er den Plan hatte, durch diesen Deal mit Netflix den Verein interessanter zu machen, um einfach mehr Umsatz damit zu generieren. Letztendlich hat er damit auf jeden Fall geschafft, dass halt Aufmerksamkeit generiert wurde. Der Typ, der das in die Wege geleitet hat, ist mittlerweile nicht mehr da, sondern es ist jemand anders am Ruder. Und das macht die Geschichte halt auch jetzt eigentlich interessant. Also ich habe, um dir das jetzt alles zu erklären, nicht so sehr in der Vergangenheit gebohrt, sondern ich habe mich ein bisschen mehr mit der Gegenwart beschäftigt. Aber ich bin großer Elf-Freunde-Fan. Also ich habe das seit Jahren abonniert. Und vor allen Dingen, weil die Geschichten, die da drin stehen, so schön sind. Und es gibt eine Lieblingsgeschichte, die wird eingeleitet mit einem Bild. Und ich habe das Bild mitgebracht, das zeige ich dir jetzt mal. Das ist jetzt für alle, die den Podcast hören, ein bisschen doof, aber ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Bild aus einem Fußballstadion. Da wurde nicht das Spiel fotografiert, sondern die Tribüne mit den Fans drauf. Und ich zeige dir jetzt mal das Bild und dann musst du mal sagen, was du da in diesem Bild siehst und was du denkst, wenn du das Bild siehst.
Ah, es ist toll. Also ich sehe eine Menschenmenge in rot-weiß gestreiften Trikots. Und ich kann vor allem die Gesichter der ersten und zweiten Reihe erkennen. Das sind alles Jungs, die, weiß ich nicht, zwischen 8 und 15 vielleicht alt sind, die alle, also wenn dieses Bild einen Sound hätte, weil wir ja Podcast machen, dann wäre es, oh. Also die haben alle den Mund weit offen, die Augen weit aufgerissen. Und entweder ist da jetzt gerade ein grandioses Tor gefallen oder es ist ein Riesenfeuerwerk am Himmel. Das ist, glaube ich, so der Gesichtsausdruck, den man dann hat. Tolles
sehr,
Bild.
Sehr schön beschrieben. Es ist tatsächlich eins meiner Lieblingssportbilder ever. Das ist von dem Elf-Freunde-Heft auch das Titelbild. Und es geht halt ganz viel um diese Aufnahme von dem Fotografen, die jetzt mittlerweile 30 Jahre her ist oder noch länger. Also es ist ein uraltes Foto.
Weißt du, was da passiert ist in der Sekunde?
Letztendlich ist es halt eine besondere Spielszene, aber es ist jetzt nicht irgendwie was Geschichtsträchtiges in dem Moment passiert, sondern es ist halt einfach nur den Fans ins Gesicht geschossen sozusagen und du erkennst eigentlich, wenn du das Bild ein bisschen länger anguckst, alle Emotionen, die der Fußball zu bieten hat, in einem Bild. Und das, finde ich, macht es so besonders. Und ehrlicherweise sind es auch die Fans, die hinter dem AFC Sunderland stehen, für die man diesen Verein lieben kann. Also es ist jetzt nicht die sportliche Komponente, die so herausragend ist, dass du sagst, ja, als Erfolgsfan gehst du nach Sunderland und stellst dich da auf die Tribüne, sondern es ist so diese Verbindung zwischen Verein und Region. Also die Meckhams, so werden sie auch genannt, weil umgangssprachlich das die Bezeichnung für die Menschen ist, die in und um Sunderland wohnen.
Wo liegt denn das eigentlich?
Im Nordosten von England. Und das ist auch direkt wie die nächste Überleitung, weil ich ja meinte, diese Verbindung zwischen Region, Stadt, Fans, Verein ist halt super eng. Es gibt so einen, ich sag mal, Signature-Schlachtruf vom AFC Sunderland. Das ist, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Harway the Lads.
Und das habe ich jetzt nicht verstanden.
Harway the Lads. So ist das der Schlachtruf, wie in welchem Tonus sie ihn rufen, weiß ich nicht. Aber es wird gemunkelt, dass das eine Aussage ist, die aus dem Bergbau kommt. Und Bergbau war da der Hauptwirtschaftszweig in Sunderland. Und die Bergbaumitarbeiter, also die, die im Bergwerk gearbeitet haben,
die Kumpel,
die haben sich dann während der Arbeit angefeuert mit dem Schlachtruf Halfway Lads. Also wir haben es gleich geschafft, wir sind gleich da, wir schaffen das. Also so die Arbeiter im Bergwerk haben sich damit irgendwie Kraft gegeben, haben sich untereinander gegenseitig angefeuert. Und das ist jetzt der Schlachtruf der Fans von Sunderland für ihr Team, für ihren Verein. Und das finde ich dann schon wieder geil. Also so dieses, das kommt wo ganz anders her und das war so dieses verbindende Element zwischen den Menschen, die hier gearbeitet haben, irgendwie mit Blut, Schweiß und Tränen und so feiern jetzt die Fans ihre Spieler an. Das finde ich so, oh ja, das ist Fankultur und das ist dann irgendwie die Verbundenheit, die man so braucht. Und das meine ich damit, dafür kann man einen Verein lieben, dass es so kleine Anekdoten gibt, ob das jetzt stimmt, dass der Schlachtruf daher
das
kommt.
Das ist mir egal.
Völlig egal. Also
sind die Geschichten, die du hören möchtest.
Absolut, genau das macht es irgendwie aus. Und allein, als ich das rausgefunden habe, habe ich mir schon gedacht, reicht eigentlich. Gutes Thema.
Also, nee, ich will noch ein bisschen mehr wissen, Niklas.
Vielleicht dann doch kurz ein bisschen was zum Sportlichen, weil das ist irgendwie ja dann eben das durch Netflix erzählte. 2016, 2017 war die Saison, wo Netflix das erste Mal mit der Kamera dabei gewesen ist. Es wäre sicherlich schön gewesen, wenn man eine Erfolgsgeschichte hätte erzählen können und ganz nah in der Kabine dabei ist, wie, weiß ich nicht, irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die nachher zum großen Sieg führen oder wie auch immer. Letztendlich war es die Geschichte vom großen Scheitern und vom Niedergang und der Verein ist abgestiegen. Und dann hat Netflix gesagt, ja komm, wir machen mal noch eine zweite. Und dann sind die nochmal abgestiegen. Also
nein.
Es war so der absolute, damit sind sie so ein bisschen zur Lachnummer geworden. Ne? Also hier Netflix, die große amerikanische Produktionsfirma, fahren hier richtig auf und Doku und Staffel und hast du nicht gesehen. Und dann ist das halt irgendwie so ein Ding, was halt völlig gegen die Wand fährt.
Oh
und,
nein.
Ja, genau die Reaktion war, glaube ich, bei ganz vielen da, wo man dachte, oh nein, ist das traurig. Aber jetzt sind sie zurück im Oberhaus, sie spielen wieder Premier League und haben es geschafft, zurückzukehren. Also es war auch ein aufsehenserregender Wiederaufstieg, nicht weil Netflix dabei war, also die sind dann irgendwann ausgestiegen, die haben wahrscheinlich auch gesagt, das bringt jetzt alles nichts mehr, es führt zu nichts. Aber die Geschichte von dem Finalspiel, die hätte sich kein Netflix-Regisseur besser ausdenken können, weil das war so, es ist dann dieses Playoff-Finale in England, das war im ausverkauften Wembley-Stadion vor vollem Haus und Sunderland hat gegen Sheffield United gespielt und mit 2-1 gewonnen. Und der Siegtreffer ist in der 5. Minute der Nachspielzeit gefallen. Also so, ich sage, ja, so, sie haben es verdient, sie sind zurück und spielen jetzt wieder Premier League. Dieses Spiel, wo es dann quasi im Playoff-Finale darum geht, wer kommt zurück in die Premier League, wird auch so als das Millionenspiel bezeichnet. Weil wenn du es schaffst, in die Premier League aufzusteigen, dann wirst du eben an den TV-Geldern beteiligt, die es in England gibt. Und die sind wirklich horrend, also viel, viel krasser als in Deutschland. Und angeblich, schätzungsweise, ist dieser Wiederaufstieg für Sunderland mit einem Geldregen von 313 Millionen Euro verbunden. Also die haben jetzt richtig Geld in der Kasse.
Kannst den einen oder anderen Spieler verkaufen.
Und das haben sie auch gemacht. Also die haben erstmal sofort, eigentlich mehr oder weniger am nächsten Tag, angefangen, das Geld wieder auszugeben und haben über 115 Millionen Euro neue Spieler investiert. Und dann halt auch nicht irgendwie in eine Masse von neuen Spielern, sondern so, wenn du dir das anschaust, vom Gefühl her, wohl überlegte Neuzugänge, wo sie dann junge Spieler verpflichtet haben für eher viel Geld, also zwischen 20 und 40 Millionen Euro haben sie dann gezahlt. Das passt aber gut zu dieser Gesamtausrichtung, die der Verein dann so erlebt hat, nachdem der Investor gewechselt hat, weil dann wurde drauf gesetzt, so die Spieler aus der eigenen Akademie zu nutzen und nicht irgendwie so fremd einzukaufen, sich jedes Jahr neu aufzustellen, sondern irgendwie so ein bisschen Verlässlichkeit zu schaffen und aufzubauen und dann jetzt neue Spieler da reinzuholen, das macht schon irgendwie echt Sinn. Du merkst an der Spitze vom Verein, sitzen Fußballfans. Sind reiche Fußballfans, ne, sonst würden sie nicht den Verein besitzen, aber denen geht's ums Spiel. Und da gibt es auch eine super enge Verbindung zwischen Vereinsspitze und Vereinsbesitzern und den Fans. Und das ist ja normalerweise halt auch so, dass es eher zwei Lager sind, die total gegeneinander sind. Also das ist eher selten der Fall, dass sie gut miteinander können. Und das ist in Sunderland anders. Und da sind wir auch direkt bei der Schlüsselfigur, die das Ganze hat. Also das ist letztendlich der Eigentümer. Und dazu schreibt Elf Freunde, das Gesicht des Erfolgs, also von dem Wiederaufstieg, könnte dabei fast das Gesicht des Erfolgs könnte dabei fast Pausbacken und Babyspeck haben. Zuvor, das wäre dort der 28-jährige Eigentümer Kyrill Louis Dreyfus, Sohn des ehemaligen Adidas-CEOs zu nennen, der kaum älter ist als die sportlichen Stützen dieses Clubs. Dan Neal ist ein 23-jähriger Kapitän, Joe Bellingham, der 19-jährige Superstar. Also das ist ein ganz junges Team, was sich da zusammengefunden hat und irgendwie, glaube ich, so eine Euphoriewelle entfacht hat. Die gesagt haben, wir schaffen das jetzt und wir machen uns auf den Weg zu alter Stärke. Und ich glaube, es lohnt sich, diesen Kyrill Louis Dreyfus noch ein bisschen genauer zu betrachten.
Ich habe ihn gerade direkt gegoogelt, weil ich direkt ein Bild vor Augen haben wollte. Ich weiß jetzt, was mit Babyface gemeint ist. Und der hat mit 23 Jahren den Club quasi übernommen?
Genau, der hat mit 23 Jahren für roundabout 25 Millionen Euro die Mehrheit an dem Verein übernommen, ist jetzt dann der Besitzer. Und jetzt fragt man sich vielleicht, wie kommt ein 23-jähriger Typ an so viel Kohle, dass er sich einen Fußballverein kaufen kann?
Also der Name Dreyfus ist wahrscheinlich der Schlüssel, oder?
Also einmal, er ist Schweizer, so, das ist vielleicht schon mal das eine. Aber sein Vater Robert Louis Dreyfus ist leider 2009 zu früh an Leukämie verstorben, war aber Hauptaktionär des Fußballclubs Olympique Marseille, Vorstandsvorsitzender von Europas größtem Sportartikelhersteller Adidas, galt als einer der einflussreichsten Entscheider im Profifußball und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an das Sommermärchen und die 6,7 Millionen Euro, die Franz Beckenbauer eingesteckt hat, die kam auch von ihm. Die Mutter, Margarita Louis Dreyfus, gilt als eine der mächtigsten Frauen, zumindest mal in der Schweizer Wirtschaft. Und dann ist man, glaube ich, auch relativ nah dran an einer der mächtigsten Frauen in der Weltwirtschaft. Sie ist Präsidentin der Louis Dreyfus Company. Das ist eines der größten Agrarhandelskonzerne der Welt. Insgesamt 17.000 Mitarbeitende, ist in über 100 Ländern vertreten. Und die Handelszentrale sitzt in Genf. Und dieser Holding-Sitz, der dahinter steckt in Amsterdam, der hat ein Vermögen, ich weiß gar nicht genau, wie man das bezeichnet, ein Wirtschaftsapparat dahinter mit einem Wert von rund 6 Milliarden Dollar. Also das ist so die Dynastie, die dahinter steht und wahrscheinlich hatte der Sohnemann Kyrill dann auch ein bisschen Spielgeld auf der hohen Kante und konnte da einsteigen in dieses Fußballgeschäft, weil er in erster Linie Fußballfan ist. So, also ich glaube nicht, dass er gesagt hat, was mache ich jetzt irgendwie mit meinem Geld, um bestmögliches Investment zu tätigen und das dann gewinnbringend wieder zu veräußern, sondern der ist Fußballfan. Und das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Voraussetzung dafür, sich vielleicht auch mit den Leuten vor Ort zusammenzutun, was vielleicht nirgendwo so wichtig ist wie in Sunderland.
Ich sitze hier so ein bisschen mit offenem Mund, weil ich allein diese Familienkonstellation so irre finde und so spannend finde.
Ja, also wenn du überlegst, woher er kommt, dann hat er vielleicht auch schon so ein paar, nennen wir es mal, Soft Skills mit in die Wiege gelegt bekommen, wie man
dann vielleicht. Ja, und die Kontakte im Weltfußball durch Papa. Also es ist wirklich einer der mächtigsten Figuren im Fußball gewesen.
Und es gab ein Video, da konnte man sehen, wie er sich darüber gefreut hat, dass das Team den Aufstieg in die Premier League geschafft hat. Und das war so ehrlich, diese Freude. Und da hast du nicht gedacht, der freut sich jetzt gerade über diesen Finanzcheck von 313 Millionen Dollar, sondern der freut sich für sein Team, der freut sich für Sunderland, der freut sich für die Menschen, die da leben, die jetzt irgendwie diese ganze Misere mit Netflix durchgemacht haben und das ertragen musste, dass der Verein zur Lachnummer wurde. Und die jetzt zurück sind. Und das ist irgendwie der Wind, der durch Sunderland weht. Und deswegen, ich würde ganz kurz zum Fazit schon kommen. Weil sonst werde ich hier noch immer mehr zum Fan. Ich glaube, wenn man jetzt im Netflix...
Du bist doch gerade erst Fan von Liverpool geworden.
Ja, ich bin jede Woche meinetwegen von einer anderen Geschichte oder von einem anderen Fußballverein Fan. Jetzt im Netflix-Filmgenre gesprochen, ist Sunderland sowas wie eine Komödie, Drama und Schnulze gleichzeitig. So, das finde ich vereint das Ganze so in sich. Und eigentlich ist es schade, dass Netflix eigentlich viel zu früh ausgestiegen ist. Die hätten echt noch ein paar Jahre dranhängen müssen, weil jetzt erst wird es richtig schön.
Wobei, die haben so viel Unglück mitgebracht, wenn sie da ständig abgestiegen sind, seitdem die dabei waren. Also vielleicht nicht zurückkommen besser.
Wer weiß, wofür es gut ist. Unterm Strich muss ich sagen, inklusive dem Inhaber Kyrill Louis Dreyfus, ein sausympathischer Haufen. Ich mag den Verein einfach auch wegen dieser Geschichte mit eben dem Schlachtruf, der aus dem Bergbau kommt. Und augenscheinlich hält die Liebe zum Fußball den Haufen zusammen und nicht das Interesse an einem Geschäftsmodell, das im Fußball, glaube ich, auch generell schwer zu finden ist, wenn du einen Verein kaufst.
Wie spannend. Und hast du in die Netflix-Serie mal reingeguckt? Lohnt die sich trotzdem, auch wenn es halt eher den Misserfolg skizziert?
Es ist, wie jede Netflix-Doku, wo es um Sport geht, auf jeden Fall sehenswert. So. Also ich habe mir jetzt nicht alle Teile, alle Staffeln angeschaut, aber du bist halt nah dran und du bist in den Momenten dabei, wo du als Fan sonst eher nicht hinguckst. Und was sie geschafft haben, das ist auch das Schöne an der Doku, es dreht sich gar nicht so sehr um den Fußball oder das Fußballspiel an sich, sondern auch ganz viel um die Kultur, um die Menschen, um die Fans. Du siehst da Menschen weinen, weil der Verein ihnen so viel bedeutet, die da richtig durch das Leid gehen und so. Und wenn du Sport und Emotionen magst, dann lohnt sich das schon, da einzuschalten auf jeden Fall.
Wie schön. Das klingt super. Das klingt nach einem super Club.
Ja, ja.
Also ich drücke jetzt Sunderland die Daumen in der kommenden Saison.
Und wir sind ja die ganze Zeit bei Emotionen und Sport und emotionale Momente. Und das ist vielleicht auch die Überleitung zu deinem Thema, das ich dir mitgegeben habe. Weil ich hatte so dieses Stichwort Kindheitserinnerung und so bleibende Erlebnisse, die Magie des Sports, die sich einbrennt und die man nie mehr vergisst als Kind. Ich wollte das erklärt bekommen, was passiert denn da mit uns? Also was macht der Sport mit uns Menschen, dass da Dinge passieren, die uns so bewegen, dass wir sie nie wieder vergessen? Konntest du das erklären?
Gucken wir mal. Also wir steigen natürlich hinab in unser aller Psyche. Das ist, glaube ich, klar, wenn wir über dieses Thema reden. Und ich habe in sehr verschiedene Richtungen recherchiert und habe am Ende eigentlich jetzt 7 Effekte oder Kombinationen aus Effekten rausgefunden, die das so ein bisschen erklären. Und ganz grundsätzlich kann man schon mal sagen, und da kann sich jeder jetzt vielleicht mal selber überprüfen, an was er denn denkt bei Kindheits- und Sporterinnerungen. Ich wette mit euch, die hängen mit irgendeiner Emotion zusammen. Mhm. Irgendetwas besonders krasses, tolles, emotionales, was du erlebt hast. Weil das ist erstmal das Wichtigste, dass du dich an irgendwas so viele Jahre später noch erinnerst.
Also diese Emotion, die sich einbrennt, ist es eigentlich.
Exakt.
Und die Bilder sind dann die Verlängerung davon.
Ja. Okay. Wollen wir die 7 Aspekte mal durchgehen?
Auf jeden Fall.
Ich habe dir noch jeweils so eine kleine Überschrift gegeben. Effekt Nummer 1, das Erinnerungshoch der Jugend. Also, in deiner Jugendzeit, nehmen wir mal 15 bis 25 Jahre, das kann halt auch noch ein bisschen jünger sein, aber so grundsätzlich, bleiben diese Erinnerungen besonders lebhaft, weil in dieser Zeit erlebst du sehr viel prägende Phasen und sehr viele erste Male. Und das ist was, was sich automatisch verankert und was in deiner Psyche bestehen bleibt. Und Sportereignisse, die du in dieser Zeit erlebst, also der erste große Triumph von deinem Lieblingssportler oder die erste krachende Niederlage, der erste Abstieg von deinem Verein, das verankert sich einfach tief im autobiografischen Gedächtnis.
Krass, okay. Also wie die Festplatte speichert das einfach ab, weil noch genug Platz auch drauf ist.
Exakt.
Okay.
Exakt. Und weil es eben das allererste Mal ist und deswegen für dich wahrscheinlich auch besonders emotional ist.
Aha.
Nummer 2. Das Fotoblitzgedächtnis.
Aha.
Also Ereignisse, die für dich besonders überraschend sind oder eben auch besonders emotional sind, die werden auf deiner Festplatte quasi wie ein Foto eingebrannt. Und an welches Ereignis denkst du eigentlich? Was ist so dein Kindheitsereignis?
Der Stadionbesuch mit meinem Opa, meinem Vater, Borussia Mönchengladbach gegen Hansa Rostock, ich glaube, im Birkelbergstadion.
Und du hast sofort Bilder vor Augen, oder?
Ich habe ein Bild vor Augen, komischerweise gar nicht vom Spielfeld, sondern eher so von uns dreien, wie wir auf der Tribüne saßen. Und da gab es so, es war Stehplatz und so, wie so Barrikaden. Und da saß ich auf so einer Stange drauf. Das, ja, krass, ja, stimmt. Wenn du so nachfragst und wie sah das Bild aus, kann ich es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Interessant.
Ja. Und also häufig ist es tatsächlich, dass du dich jetzt an so ein krasses Last-Minute-Tor oder sowas erinnern würdest. Aber eben, das ist psychologisch auch logisch und erklärt, an Orte oder an irgendwelche Umstände oder auch Personen, mit denen du dieses Spiel gesehen hast. Und das bringt uns so ein bisschen zu Punkt Nummer 3, die Macht der Höhepunkte. Also dein Gehirn ist nicht in der Lage, den Verlauf von so einem kompletten Spiel abzuspeichern, also 90 Minuten, weil viel zu viel, was da passiert. Und stell dir mal vor, du würdest dir alles merken, was dir den ganzen Tag passiert. Das ist ja, da drehst du ja durch. Das heißt, Vergessen ist tatsächlich ein sehr sinnvoller Mechanismus unseres Hirns, genau. Das heißt, was merkst du dir und was kannst du dir einspeichern? Das sind vor allem die Peaks, also die Höhepunkte eines Ereignisses und das Ende, also das Ergebnis am Ende. Das heißt, irgendwelche dramatischen Finalspiele merkst du dir eher als irgendein langweiliges, also nehmen wir Fußball, 2014 Brasilien, das Finalspiel hast du natürlich viel, viel eher vor Augen als irgendeins der Gruppenspiele oder wenn wir uns das Finale dann sogar angucken. Ich glaube, dieses Götze-Tor-Ding, das hat irgendwie jeder vor Augen und im Ohr. Aber die 90 Minuten vor der Verlängerung, da weiß ich jetzt irgendwie nicht mehr jedes Detail. Mir fällt noch so ein blutender Schweinsteiger ein. Das war aber auch schon in der Verlängerung, glaube ich. Also, aber auch so ein Peak, so was Besonderes, was raussticht. Aber du kannst dir eben nicht alles merken. Das ist unmöglich.
Das stimmt, ja.
Also das heißt, du merkst dir so diese, ne,
immer die absoluten Highlights.
Genau. Ja. Und das, was du jetzt in der Kindheit erlebt hast, das war für dich wahrscheinlich ein krasses Highlight mit deiner Family.
Ja, auch diese die Lautstärke. Also immer, wenn ein Tor gefallen ist, dieses Wummern, das durchs Stadion gegangen ist. Und das war, ja.
Ja. Was man sich dann auch häufig merkt, ist, wenn irgendwas überraschend passiert und wenn es eine unerwartete Wendung gibt. Also das ist so ein bisschen das Gleiche, wie, was ich vorhin gesagt habe. Du brauchst irgendeinen Impuls, dass dein Hirn sagt, das merke ich mir jetzt. Also eine mentale Kapitelmarke quasi, so wird das benannt in der Wissenschaft. Und das sorgt dafür, dass diese Ereignisse in deinem Kopf so ein bisschen auch strukturiert werden. Also dass du komischerweise relativ genau sagen kannst, wie alt war ich denn da ungefähr, als ich das gesehen habe. Das weißt du vom Gefühl her, weil du das so eingespeichert hast. Da ist das ungefähr zeitlich passiert in meinem Leben und in meiner Vergangenheit.
Stimmt, ja, stimmt.
Ja. Dann kommt beim Sport speziell jetzt dazu, weil sowas könnte ja theoretisch auch bei einem Theaterbesuch passieren, wenn du jetzt sehr theateraffin bist und erlebst da diese ganzen ersten Male und das Emotionale. Beim Sport ist es jetzt noch so besonders, dass Sport eigentlich immer eine erzählbare Geschichte darstellt. Also es gibt bei einem spannenden Spiel, beim spannenden Match eigentlich immer ein dramaturgisches Muster irgendwie. Du hast zwei Mannschaften, die fangen auf Augenhöhe an, weil es steht 0-0, dann gibt es einen Rückschlag, dann gibt es ein Aufbäumen der gegnerischen Mannschaft, dann gibt es einen Sieg, dann gibt es einen Triumph, dann gibt es Tränen beim Gegner. Also es gibt im Sport eigentlich immer diese Heldenreise. Und das bleibt besonders hängen, weil unser Gehirn Geschichten besser speichert als isolierte Fakten und Zahlen.
Interessant. Ja, macht Sinn, dass man sich da irgendwie mehr mitdenken kann, mitgehen kann. Und dann ist ja auch wieder dieses emotionale so Durchstehen nochmal davon, ja.
Exakt. Punkt 6 ist dann, das kann man an deinem Beispiel sehr schön erzählen, soziale Identität und auch Nostalgie ein Stück weit. Also Sportereignisse in der Kindheit werden häufig mit Familie oder Freunden erlebt. Und da gibt es natürlich irgendeine emotionale Verknüpfung zu deinen Verwandten und das verstärkt diese Erinnerungsleistung nochmal. Also jetzt, irgendwie 20 Jahre später oder 30 Jahre später, dann rufst du diese Erinnerung mit einem starken Gefühl der Nostalgie ab. Also so nach dem Motto, die schöne alte Zeit und da war ja noch alles so gut und so schön. Und vielleicht gerade auch, wenn jemand dann gestorben ist mittlerweile, dann erinnert man sich an die schönen Momente, die man mit dieser Person erlebt hat. Und das war dann vielleicht so ein emotionales Sportevent. Und das 7. sind dann, das ist so ein bisschen desillusionierend nach dem allen, was ich jetzt erzählen habe, sind schönende Erinnerungen. Also es ist psychologisch so, dass wenn du zurückschaust auf irgendwas, dann werden negative Details eher verblassen. Mhm. Also, dass dir an dem Tag total kalt war und dass du die ganze Zeit auf Toilette musstest und dass ihr Ewigkeiten im Stau gestanden habt, bevor ihr überhaupt am Stadion wart, das hast du im Zweifel verdrängt, vergessen. Aber das Positive, das bleibt eher hängen. Und das führt halt auch so ein bisschen dazu, dass wir Spiele aus der Kindheit in so einem idealisierten Licht selber wahrnehmen und uns daran erinnern.
Also ich bin ein bisschen verblüfft, dass du es tatsächlich richtig erklären konntest, warum und wieso das so ist. Also die 7 Punkte, die du aufgemacht hast, die machen das absolut nachvollziehbarer, warum der Sport Dinge bietet, die sich einbrennen.
Jetzt muss man sagen, vielleicht einmal, damit ich jetzt hier nicht zitiert werde oder irgendwas, das sind jetzt 7 Faktoren, die ich mir rausgesucht habe, die für mich logisch sind. Es gibt jetzt nicht das große Buch der Sporterinnerung und das sind die 7 wissenschaftlichen Fakten. Aber das sind 7 Aspekte, die wissenschaftlich sehr gut belegt sind und die man eben sehr gut nutzen kann, um deine Frage zu erklären. Das ist jetzt, für eine Bachelorarbeit reicht das jetzt nicht.
Aber es wäre deine Erklärung, wie das eventuell sich begründen ließe. Und das reicht mir ja schon.
So.
Ich muss dann ja häufig auch einfach nur dran glauben, was du mir erzählst. Und das finde ich nachvollziehbar. Jetzt hast du mich ja zwischendurch immer mal nach meiner Kindheitserinnerung gefragt. Und ich erinnere mich, in der letzten Podcast-Folge hast du gesagt, bei dir ist es die Schwimm-WM 2009, Paul Biedermann gegen Michael Phelps.
In Rom.
Und welches Bild verbindest du damit? Also wir hatten ja gesagt, es gibt ein Bild, was sich so einbrennt, diesen Fotoblitzeffekt, hast du es, glaube ich, genannt. Was war das in der Situation für dich?
Die letzten Meter tatsächlich, weil irgendwie jeder dachte, das kann jetzt nicht sein, dass Paul Biedermann hier Michael Phelps schlägt. So, oh mein Gott, als wenn das passiert. Und beim Schwimmen hast du ja häufig auch wirklich minimale Abstände und wir reden von Zehnteln und von Hundertsteln. Und du konntest aber doch sehr deutlich sehen, wie Paul Biedermann den letzten Zug macht, mit der Hand ins Wasser geht und an die Wand gleitet. Und es war klar, der Mann ist jetzt gerade Weltmeister, Weltrekord geschwommen und hat Michael Phelps besiegt. So diese letzten Meter auch noch in den Wunderanzügen damals, wie sie ja genannt wurden. Also diese ganz, ganz engen Ganzkörperanzüge. Das habe ich vor Augen. Und Audio tatsächlich. Also Tom Bartels hat das damals kommentiert. Das habe ich auch noch sehr präsent.
Ja, verrückt, ne?
Ja.
Das ist alle 16 Jahre her.
Und ich kann dir auch alles dazu noch sagen. Also ich weiß, eigentlich war ich an dem Abend mit einer Freundin im Kino verabredet. Das habe ich abgesagt, weil ich kann jetzt nicht ins Kino gehen. Ich muss zu Hause vorm Fernseher sitzen. Das muss ich ja gucken, dieses Rennen. Also
Eingebung, dass du das gemacht hast.
Ich habe diesen ganzen Tag sogar noch irgendwie in Erinnerung. Und ich war nicht live im Stadion wie du dabei, sondern habe das nur zu Hause vorm Fernseher gesehen. Ich war aber dann bei der EM in Rom vor 3 Jahren. Im gleichen Freibad, in dem geschwommen wurde damals. Glaubst du aber, dass ich bei 35 Grad Gänsehaut hatte?
Spannend. Die schönen Kindheitserinnerungen, die wir aus dem Sport alle kennen. Herrlich.
Ja.
Das ist auch sowas, da würde man jetzt am liebsten alle Zuhörer fragen, was waren eigentlich eure
Kindheitserinnerungen? Ich habe es gerade gedacht, vielleicht, wenn ihr Lust habt und uns bei Instagram folgt, dann schreibt doch einfach mal. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich viele Momente, wo du sagst, ach ja, stimmt. Oder wo ich sage, ah ja, das habe ich auch gesehen.
Ja, herrlich. Also würde mich auch interessieren, was die anderen Menschen so erlebt haben. War es das für heute?
Das war's für heute. Mehr habe ich jetzt auch gar nicht dem hinzuzufügen.
Das reicht völlig. Das war sehr spannend zu hören. Danke also dafür schon mal.
Danke dir auch. Aber wir haben ja nächste Woche eine neue Folge. Was machen wir?
Ja, wir haben was Besonderes vor. Und zwar haben wir uns überlegt, dass hier im Ressort Sport doch zwischendurch bestimmt mal so ein bisschen Platz ist, um einen Themenschwerpunkt zu setzen, also eine Special-Folge zu veröffentlichen. Und genau das haben wir nächste Woche vor. Es soll um ein Thema gehen, das wir rauspicken und dann gegenseitig uns so ein bisschen die Aufgaben verteilen. Wer macht was? Wer erklärt was? Wer recherchiert welchen Hintergrund? Und es soll um Paddle gehen oder Paddel oder wie auch immer diese Sportart heißt. Es ist so eine Mischung aus Tennis und Squash und hat vielleicht auch jeder schon mal in Social Media gesehen oder selbst ausprobiert. Und wir wollen mal Licht ins Dunkel bringen, was dieser Hype und dieser Boom eigentlich bedeutet. Wo kommt er her? Was steckt dahinter? Was sollte man wissen? Und warum lohnt es sich auch, das auszuprobieren? Wir haben also ein bisschen was zu tun. Ich freue mich drauf. Und nächste Woche sind wir hoffentlich wieder ein kleines bisschen schlauer als vorher.